Anorexie oder auch Magersucht genannt, das ist das Thema beim Podcast der Fachklinik Allgäu. Und dazu spreche ich jetzt mit Dr. Maximilian Grinninger. Er ist Chefarzt bei der Fachklinik Allgäu. Und erstmal einen schönen Hallo.
Ja, hallo René, freut mich, dass wir hier zusammensitzen.
Ja, Anorexie, den Begriff habe ich vorher gar nicht gehört. Magersucht habe ich schon oft gehört. Und darunter kann ich mir so grob was vorstellen, vielleicht mal ganz kurz. Wir wollen heute ein bisschen kürzer werden und dass du uns aber trotzdem mal beschreibst, ab wann ist man magersüchtig, ab wann hat man Anorexie? Kann man das grob klassifizieren?
Ja, also da gibt es auch wieder sogenannte diagnostische Kriterien in diesem ICD-10, was wir hier eigentlich jede Folge erwähnen, also in dieser International Classification of Diseases. Und da ist die Anorexie so definiert, dass das Patientinnen und Patienten sind, die einen sehr starken Bezug zu den Themen Figur, Aussehen und Gewicht haben, die sich sehr stark darüber definieren, möglichst dünn, möglichst schlank zu sein und möglichst wenig zu wiegen. Häufig geht es auch damit einher, dass das Essverhalten ganz stark reduziert wird, also dass die Patientinnen und Patienten deutlich weniger essen, als das der Norm entspricht, auch weniger essen, als der Körper braucht. Das Ganze geht dann einher mit einer relativ dramatischen Gewichtsabnahme. Am häufigsten wird da die Gewichtsgrenze von einem BMI, also von einem Body Mass
Ja.
Index, unter 17,5 genannt. Da muss ich nebenbei mal kurz ausrechnen, mal ein Gewichtsbeispiel mit konkreten Größen. Also unter 17,5 ist schon wirklich richtig wenig Gewicht. Also es ist schon sehr dünn. Und wir sehen auch gar nicht selten in den Kliniken auch Leute, die nochmal deutlich drunter liegen. Also viele Anorexie-Patientinnen haben dann auch ein BMI von 15 oder weniger. Das Ganze wird eben dadurch erreicht, dass die Patientinnen und Patienten sehr wenig essen und häufig gleichzeitig auch noch andere Strategien anwenden, um ihr Gewicht zu reduzieren, zum Beispiel, dass sie sehr viel Sport treiben, sich sehr viel bewegen, Abführmittel benutzen, um auch die Verdauung sozusagen zu unterbinden und dergleichen mehr. Und dadurch kommt eben dieses Bild zustande, was man im Volksmund so als Magersucht bezeichnet.
Eine Sache gefällt mir jetzt daran, in den anderen Krankheiten, wir haben ja auch über Depressionen gesprochen im letzten Podcast, da war es ja so, dass man im Prinzip es nicht genau zuordnen kann. Hier habe ich jetzt gerade das Gefühl, du sagst mir jetzt ab 17,5, alles was drunter ist, kann magersüchtig sein. Ist das so eine Zahl, die man sich dann einfach so merken kann? Oder gibt es da auch Ausnahmen von dieser Zahl?
Ja, da gibt es ganz klar Ausnahmen, da muss man auch total aufpassen. Das ist nämlich etwas, was sehr dünne Menschen teilweise auch als Stigmatisierung erleben. Also es gibt Leute, die sind einfach von Natur aus ziemlich dünn. Deswegen muss diese extreme Beschäftigung mit den Themen Figur, Aussehen und Gewicht noch dazukommen. Ansonsten, ja, läuft mal Gefahr, Leute als anorektisch oder als magersüchtig zu bezeichnen, die einfach nur von Natur aus relativ wenig Gewicht haben. Ich
Okay, also
spiele gerade
heißt
zum
nicht.
Beispiel ein bisschen rum, gerade mit einem BMI-Rechner nebenbei. Zum Beispiel, wenn eine Person 1,70 Meter groß ist und 51 Kilo wiegt. Also es ist schon relativ schlank, würde ich jetzt mal sagen, mit 1,70 nur 51 Kilo zu wiegen. Aber gut, da muss man wieder wirklich aufpassen. Jetzt habe ich es wieder gesagt, ne? Das ist natürlich auch individuelles Empfinden und so. Ab wann empfindet sich jemand dünn oder dick? Das ist natürlich ein ganz heißes Eisen, auf dem wir uns hier oder mit dem wir uns hier beschäftigen. Also wenn jemand konkret, wenn man jetzt diese anorektische Schwelle von 17,5 ansetzt, wenn jemand 51 Kilo wiegt, wäre er ganz knapp drüber, dann wäre das Gewicht bei 17, dann wäre der BMI bei 17,6. Und wenn die Person 50 Kilo oder weniger wiegt, dann wären wir schon bei einem BMI von 17,3 oder weniger. Ab da wird es dann zunehmend interessant im Sinne einer Anorexie oder einer Magersucht.
Also das heißt, nicht nur der reine Zahlenwert ist wichtig, wenn was ich jetzt gelernt habe, sondern auch ein bisschen die Beschäftigung mit dem Gewicht. Gehe ich jeden Morgen zum Beispiel mit so einem geringen Gewicht auf die Waage und schaue das nach und prüfe, recht, gucke vielleicht auch noch auf die Kalorien im Supermarkt, wenn ich was kaufe. Das könnten ja alles so
Ja.
Indizien sein, oder?
Das ist auch ganz klassisch, dieses Kalorienzählen. Das sehen wir bei allen Essstörungen, aber bei den magersüchtigen Patientinnen und Patienten insbesondere. Also da muss ich auch dazu sagen, ich benutze das Wort Magersucht einfach, damit die Leute verstehen, von was wir reden. Es ist ein bisschen ein überholter Begriff, der auch so eine leicht abwertende Komponente mit drin hat. Also ich spreche lieber von der Anorexia nervosa tatsächlich als Krankheitsbild. Und da könnte dieses Kalorienzählen ist auch so ein Klassiker, ja, dass dann Tabellen gemacht werden, notiert wird. Und zwar ganz, ganz genau heute, also eine klassische Anorexie-Patientin, die kann dir gar nicht selten sowas sagen wie, ich habe heute schon 713 Kalorien zu mir genommen oder so. Also das ist dann schon sehr fixiert auch auf das Thema, sehr zwanghaft alles.
Also ich gucke das manchmal auch, muss ich zugeben, wenn ich was kaufe, aber ehrlich gesagt, um ein bisschen abzunehmen. Aber jetzt ganz kurz zum Thema Ursachen. Wahrscheinlich kannst du mir da keine klare Antwort geben, was die Ursachen sind.
Ja, wie so oft ist es da schwierig, die Leute alle über einen Kamm zu scheren. Mhm. Da wurde auch, gerade die Anorexia nervosa ist auch ein Beispiel, was echt gut illustriert, warum das auch so problematisch ist, irgendwie zu versuchen, diese Frage zu beantworten mit, na klar, jeder Mensch, der eine Anorexie hat, das ist der und der, das und das und deswegen ist das so. Sondern wie so oft ist das individuell verschieden und häufig kommen auch bei jedem Einzelnen mehrere Faktoren zusammen. Zum Beispiel unsere gesellschaftliche Entwicklung zum Thema Figur, Aussehen, Gewicht in den letzten 30 Jahren oder 50 Jahren vielleicht sogar besser. Die Anorexia nervosa ist heute ein viel, viel häufigeres Krankheitsbild als noch vor 50 Jahren. Also Faktor 10 mal häufiger sind und es sind nach wie vor insbesondere die jungen Frauen von diesem Krankheitsbild betroffen. Gut, das spielt auch eine Rolle, dass Anorexie tatsächlich ein sehr tödliches Krankheitsbild ist, was auch relativ früh zum Tod führt, wenn es nicht in den Griff bekommen werden kann. Deshalb sind es auch mehr junge Menschen, die das betrifft. Es sind auch zunehmend Männer mit Anorexia nervosa, die wir sehen in den Kliniken, aber es ist doch noch eine Erkrankung nach wie vor, wo der Löwenanteil der erkrankten Personen weiblich ist. Und je mehr unsere Gesellschaft sich in die Richtung möglichst schlank sein ist sexy bewegt, umso stärker hat auch die Anorexie in ihrer Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung zugenommen. Um mal einen allgemeinen Faktor zu nennen. Die Anorexie ist deswegen ein Beispiel, warum ich persönlich denke, dass es sehr gefährlich ist, da solche monokausalen Erklärungsmodelle zu entwickeln. Also sprich, dass man sagt, die Anorexie liegt in der Regel daran oder daran, weil früher ganz viel gesagt wurde, dass Anorexie-Patientinnen ihre Sexualität ablehnen. Dass sie das sozusagen machen, um asexuell zu werden. Weil so ein Körper von einer Anorexie-Patientin, der verliert auch ziemlich stark an den Geschlechtsmerkmalen. Also die meisten Anorexie-Patientinnen haben halt einen kleinen Busen, weil da nicht mehr viel Fettmaterial da ist. Oder was zum Beispiel auch mit reinspielt, ist tatsächlich sogar ein zentrales Kriterium, sonst dürfte man formal eine Anorexia nervosa als Arzt gar nicht diagnostizieren, ist folgendes, bei der Frau ist folgendes Phänomen, und zwar, wenn du dich so stark runterhungerst, dann schaltet dein Körper in so eine Art Notstrommodus. Und da wird dann alles, was nicht unbedingt sein muss, im Körper abgeschalten. Und eine dieser Sachen, die abgeschalten werden, ist die Regelblutung. Also wenn Menschen wenig genug essen und wenig genug wiegen, dann hört bei der Frau die Menstruationsblutung auf. Also dann gibt es keinen Eisprung mehr, dann ist das alles komplett abgeschalten in dem Sexualtrakt der Frau, weil es zu viel Energie verbraucht. Also dann ist sozusagen, wird das auf Eis gelegt für die Zeit, für diese Hungerperiode. Ist der Körper auf Notstrommodus und dann gibt es keine Regelblutung mehr. Das ist tatsächlich ein zentrales Kriterium für diese Erkrankung. Und früher wurde dann immer gesagt, ja, die lehnen ihre Sexualität ab. Und dann hat es ganz abstruse auch Blüten gegeben, wo dann auch mit den jungen Frauen darüber gesprochen wurde, dass sie doch jetzt mal mehr Sexualität leben sollen oder so, während sie gerade am Verhungern waren. Völlig abstrus aus meiner Sicht. Und da sieht man auch, wie gefährlich das sein kann, wenn Psychotherapeuten meinen, sie wissen ganz genau, warum ihre Patientinnen und Patienten bestimmte Störungsbilder zeigen. Das ist häufig dann auch mal ein Irrweg. Also da bin ich gar kein großer Fan davon.
Also es gibt keine eindeutige Ursache, es gibt keine häufige Ursache. Vielleicht aber noch eine Frage, die Eltern vielleicht ein bisschen bewegt ist. Du hast gesagt, es tritt hauptsächlich bei jungen Frauen auf. Ab welchem Alter sollte man denn als Elternteil darauf achten?
Die jüngsten Anorexie-Patienten, die ich erlebt habe, waren 11, so 10, 11, so dieses Alter. Also es kann ganz früh losgehen tatsächlich. ist auch eine häufige Erkrankung der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich habe ja auch mal 1,5 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, habe da auch Anorexie-Patientinnen behandelt. Also Grundschulalter geht das los, durchaus, ja, dass dann die Mädchen aufhören zu essen und sich darüber definieren und sich auch vergleichen ganz stark mit anderen, wer ist die Dümmste in der Klasse. Und dann in der Pubertät teilweise Vollgas, ja, also spätestens mit 14, 15 ist es dann schon eine Problematik, die durchaus nicht so selten ist und wo auch schon aufgepasst werden muss mit den Essstörungen, dass die dann nicht schon zuschlagen. Was besonders wichtig ist, weil gerade in der Entwicklung, also wenn jetzt ein Kind oder eine Teenagerin das entwickelt, dann ist der Schaden, der im Körper angerichtet wird durch diese Hungerperiode, und zwar auch irreversible Schäden, über die wir da sprechen, noch relevanter als beim Erwachsenen, als bei einer erwachsenen Frau oder bei einem erwachsenen Mann.
Du hast gesagt, es kann sogar im schlimmsten Fall zum Tod führen.
Ja, das ist die tödlichste Erkrankung der Psychosomatik überhaupt. Also bei keiner anderen psychischen Erkrankung sterben so viele Patienten an der psychischen Erkrankung wie bei der Anorexia nervosa. Das ist die tödlichste Erkrankung unseres Fachgebiets.
Kann man sich gar nicht vorstellen, also kann ich mir gar nicht so persönlich vorstellen, weil ich mir sage, man sieht auch den Leuten möglicherweise an, dass sie so schlank sind und dass sie nicht genug essen. Warum wird da zu wenig dagegen gemacht oder warum merkt man das nicht?
Oh, das ist auch eine ganz spannende Frage, die du da anschneidest. Da geht es um das Thema Selbstbestimmungsrecht. Also wenn du in einer Fußgängerzone von irgendeiner größeren Stadt rumläufst, ist es nur eine Frage der Zeit. Also mir geht es zumindest so. Ich meine, ich habe auch einen Blick dafür. Wenn ich irgendwo in München oder in Nürnberg rumlaufe, das ist eine Frage das ist eine reine Frage der Zeit, bis mir die erste Anorexie-Patientin offensichtlich über den Weg läuft. Die sind wirklich auch sehr, sehr auffällig, sehr dünn. So, und jetzt ist halt die Frage, die diese Konstellation an unsere Gesellschaft heranträgt: Ist es erlaubt, dass jemand sich zu Tode hungert? Das ist letztlich die Frage. Und das ist keine so einfach beantwortbare Frage. Und die hat auch rechtliche Implikationen. Also wenn eine Anorexie-Patientin gerade dabei ist, sich zu Tode zu hungern, dann stehen ja einige Fragen im Raum. Da steht zum Beispiel die Frage im Raum, muss man das irgendwo melden? Ist das wie eine so eine Art Suizid zu sehen? Gibt es die Möglichkeit, diese Person auch gegen ihren Willen zu behandeln? Und ja, die gibt es. Also man kann in Deutschland an einem Amtsgericht oder für die minderjährigen Patientinnen und Patienten an einem Familiengericht beantragen, dass diese Menschen gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Klinik wieder hochgeschüttet werden. Das gibt's. Und das wird auch gemacht. Das ist keine leichte Fragestellung. Es funktioniert auch nicht so, dass ich irgendwie sage, ja, meine Nachbarin ist anorektisch und rufe ich beim Gericht an und dann kommt die Polizei und holt die ab und bringt sie in die Klinik. So funktioniert das nicht. Sondern in jedem einzelnen Fall braucht es da ein Sachverständigengutachten von einem erfahrenen Facharzt für Psychiatrie beziehungsweise bei den Jüngeren für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ich würde es mir als ich würde es mir als Außenstehender ja gar nicht vorstellen können. Also beziehungsweise ich sehe es ja nicht. Derjenige ist ja auch angezogen in der Regel. Und ja, das finde ich ja sehr schwierig eigentlich, ne?
Also die wirklich lebensbedrohlich kranken Anorexie-Patienten, die sind so dünn, dass das auch auffällt, wenn sie angezogen sind. Zumindest wenn man einen Blick dafür hat. Und es gibt ja auch Angehörige, die dann durchaus auch mitbringen, wenn die Person mal ohnmächtig wird und irgendwo rumliegt und so. Das ist durchaus dann nicht so ungewöhnlich, wenn man so dünn ist, dass man auch mal einfach so ohnmächtig wird und dann vielleicht eine Stunde irgendwo rumliegt. Das fällt dann den Angehörigen vielleicht schon auf, zum Beispiel den Eltern. Und da muss dann, wie gesagt, ein Antrag gestellt werden bei einem entsprechenden Gericht in Deutschland. Also es geht nicht einfach so, sondern da ist ein Gericht involviert, eine juristische Instanz und in der Regel ein medizinischer Sachverständiger, der den Richter berät, also auch eine ärztlich-medizinische Instanz. Und wenn dann dieser Psychiater feststellt, solche Gutachten mache ich übrigens auch regelmäßig, dass die Person so schwer runtergehungert ist, dass sie eigentlich gar nicht mehr klar denken kann, dann gibt es die Möglichkeit, dass im Rahmen eines Gerichtsbeschlusses die Person auch gegen ihren Willen in eine Klinik gebracht wird und dann im Extremfall auch zum Beispiel mit einer Magensonde wieder hochgefüttert wird. Also das ist teilweise wirklich heftigst, was da abläuft, wo wirklich auch Menschen sind, die man wirklich mit Brachialgewalt, mit einem Schlauch, den man ihnen in den Magen schiebt, ernähren muss, damit sie einem nicht an Ort und Stelle versterben an dieser Unterernährung. Also das sind schon heftige Sachen, über die wir da sprechen.
Ja, stelle ich mir nicht schön vor. Jetzt aber vielleicht trotzdem nochmal einen Ausweg für diese Menschen. Wir wissen, die Ursachen, hast du gesagt, kann man nicht genau definieren. Man hat es jetzt oder man hat es jetzt, ist auch ein blöder Begriff dafür. Man hat es
entwickelt, sage ich immer ganz gern. Ja, also Menschen haben halt so ein Verhaltensmuster entwickelt, häufig auch über viele Jahre.
Und was kann man tun? Also es gibt dann immer zwei Sachen. Entweder man sieht es von außen, aber da würde ich ja fast schon sagen, was ich jetzt von dir gelernt habe, wenn man es von außen sieht und der Patient sich nicht helfen lassen will, dann ist es auf jeden Fall schon mal schwieriger, ganz klar. Was ist aber jetzt, wenn der Patient merkt, mit mir ist was nicht in Ordnung, ich bin schon zweimal umgefallen und ich wiege nur so und so viel und irgendwie habe ich auch keine Kraft mehr, mein Leben irgendwie zu bestreiten. Was kann man dann tun?
Ja, letztlich gibt es auch da gut erprobte und auch gut untersuchte Behandlungsansätze. Wenn jetzt wirklich das Untergewicht, also die Frage ist immer, was steht gerade im Vordergrund? Wenn das Untergewicht im Vordergrund steht, ist erst einmal nicht so angesagt, sich irgendwelche Gedanken zu machen über die Ursachen. Vielleicht nochmal kurz zur Präzisierung. Du hast ja nochmal gesagt, die Ursachen kann man nicht so festzuhören. Im Einzelfall vielleicht schon. Ja, also man kann schon für den einzelnen Menschen so ein bisschen so ein Modell entwickeln, warum habe ich das jetzt und das kann auch hilfreich sein für die Behandlung.
Also über den Kampfscheren.
Prozesse, die auch ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, wo man dann auch längere Gespräche führt, die machen nur dann Sinn, wenn meine Patientin oder mein Patient ein gewisses Mindestmaß an Gewicht hat. Weil ansonsten geht es ums nackte Überleben erst einmal. Und deswegen gibt es eigentlich, kann man fast sagen, so zwei Kategorien von Essstörungstherapien. Das eine sind Therapien, wo dieses Thema und das Ziel Gewichtszunahme im Vordergrund steht. Also da gibt es dann auch ganz, ganz strenge Regelwerke, wo die Patientinnen in Spezialkliniken kommen, wo sie regelmäßig gewogen werden, wo sie eine gewisse Anzahl von Kalorien pro Tag zu sich nehmen müssen. Ansonsten werden die rausgeschmissen, wenn die sich nicht an dieses Mindestmaß an Kalorienzufuhr halten. Da braucht es auch viel Eigenmotivation und die ist dann auch schon da. Also manche Patientinnen und Patienten oder viele haben dann auch richtig Angst, dass sie daran sterben könnten, dass es irreversible Gesundheitsschäden durch diesen Ernährungsmangelzustand gibt. Und dann ist auch eine Motivation da mitzumachen in so einer Klinik und dort regelmäßig zu essen. Und dann setzt sich wirklich der Therapeut hin, eine Stunde, zwei Stunden, wenn es sein muss, und übt Essen mit den Patienten zusammen. Der Goldstandard ist, dass der Therapeut mit isst. Also dann habe ich früher oft gemacht, wie ich noch in dieser Spezialklinik für Essstörungen war. Da war eine meiner Aufgaben der Mittagsesstisch mit den Patientinnen. Und dann saß ich immer mit 10 Patientinnen zusammen da und wir haben zusammen Mittag gegessen. Da haben sich teilweise wirklich Dramen abgespielt, wenn es wirklich darum ging, okay, wird jetzt die Kartoffel noch gegessen oder nicht? Ja, und dann gab es auch lange Diskussionen teilweise. Und da ist es ganz wichtig, dass der Therapeut selber auch ist und sozusagen das vorlebt. Ich bin jetzt auch da als Vorbild und ich esse. Und da ist einfach das Ziel, dass die Leute wieder auf ein gewisses Mindestmaß Gewicht zu nehmen, damit man dann häufig im ambulanten Rahmen wieder verstärkt psychotherapeutisch an den Ursachen und vor allem auch an der Rückfallprophylaxe, dass dieses massive Untergewicht nicht wiederkommt, arbeiten kann. Und da muss man halt schauen, wie sich die Störung entwickelt. Leider habe ich es oft erlebt, dass das so eine Art Ping-Pong-Spiel ist. Also, dass die Patientinnen sehr abnehmen, dann kommen sie in die Klinik, dann waren sie 3-4 Monate bei uns, dann haben wir sie wieder hochgepäppelt und hochgefüttert. Und dann ging das vielleicht 2 Monate, vielleicht 3 Monate, vielleicht auch mal 6 Monate außerhalb der Klinik halbwegs gut, mit regelmäßigen ambulanten Terminen. Und dann war das Untergewicht aber schon wieder so schlimm, dass sie eigentlich wieder in die Klinik mussten, weil wir sonst die Befürchtung haben mussten, dass sie am Untergewicht versterben. Und dann wurde er wieder hochgefüttert und dann ging das Ganze von vorne los. Und das macht so ein Körper nicht lange mit. Also ich habe leider auch einige Patientinnen verloren, also erleben müssen, wie die mit Mitte 20, teilweise Ende 20, an den Folgen der Anorexie schon versterben.
aber das ist vielleicht ein Thema, was wir demnächst auch nochmal in dem Podcast ansprechen könnten, ist, wie wichtig ist Nachsorge nach psychischen Erkrankungen, wie wichtig sind dauerhafte, regelmäßige Angebote, das können wir vielleicht einfach demnächst nochmal besprechen. Ja, medikamentös kann man bei Magersucht wahrscheinlich nicht viel machen, oder?
Gibt es tatsächlich ein paar Studien, die gezeigt haben, dass zumindest zusätzlich eine Einnahme von Tabletten durchaus hilfreich sein kann, vor allem für einen Wirkstoff, für das Fluoxetin, hat sich gezeigt in Studien, dass das bei den verschiedenen Essstörungen tatsächlich, also nicht nur bei der Anorexia nervosa, sondern auch bei den anderen Essstörungen, wir hatten es zum Beispiel im vorletzten Video von der Bulimie, dass das auch da tatsächlich ganz gut wirksam ist und das tendenziell das Untergewicht ein bisschen reduziert. Manchmal wird auch experimentiert mit Medikamenten, die appetitanregend sind, aber bei einer richtigen Anorexie bringen die in der Regel nichts. Also ich habe eher erlebt, wenn jemand richtig schwer anorektisch ist, dann ist es meistens eher so, dass die dann richtig Angst bekommen, die Patientinnen. Also die große Angst, die die haben, ist unter anderem, dass das eskalieren könnte. Ja, dass wenn sie sich vielleicht von einem BMI von 15 auf einem BMI von 17 wieder zunehmen konnten, dann ist immer die große Sorge, dass das dann völlig eskaliert und dann immer so weitergeht und dann fangen die an, das irgendwie nach oben auszurechnen. Wenn ich jetzt weiter so zunehme in dem Tempo, dann bin ich in 2 Jahren übergewichtig. Und das sind dann so Ängste, die den schon dann wirklich schlaflose Nächte bereiten. Auch. Und wo man schon auch, wo ich auch immer wieder gestaunt habe, wie heftig Menschen von einer Idee auch überzeugt sein können. Also diese fast schon wahnhafte Überzeugung, ich muss schlank sein, koste es, was es wolle. Also da ist auch eine immense Willenskraft dahinter. Das ist schon sehr beeindruckend.
Okay. Ja, das war heute unsere Folge über Magersucht. Wer es jetzt bei Spotify gehört hat, der kann das Ganze natürlich auch sich angucken auf dem YouTube-Kanal der Fachklinik Allgäu. Und wir werden demnächst die nächsten Folgen aufnehmen. Hast du schon Ideen für die Themen?
Ja, also jetzt haben wir Angst, Depression, Essstörung haben wir so ein bisschen auch tangiert. Vielleicht wollen wir mal was über Persönlichkeitsstörungen, sogenannte Persönlichkeitsstörungen machen. Da bietet sich eigentlich an, das auf mehrere Folgen auszugliedern, was, glaube ich, viele Leute interessieren könnte, wäre die sogenannte Borderline-Störung. Dass wir uns die mal angucken im nächsten Video, wäre vielleicht ganz interessant.
Das machen wir dann ungefähr wahrscheinlich für alle Leute, die es jetzt sehen und die es jetzt, sage ich mal, relativ zeitnah sehen, ab Anfang, Mitte Januar, vielleicht sogar Anfang Februar. Das schauen wir dann nochmal genau, wann wir die Zeiten dann festlegen. Schauen Sie einfach rein, abonnieren Sie den Kanal, dann verpassen Sie nichts. Und ich sage vielen Dank, Max, und lass es dir gut gehen. Bis dann.
Danke, du dir auch. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.